paar Jahren war ich auf einer größeren Veranstaltung im Sinne einer öffentlich veranstalteten Party eines bekannten Clubs auf Ibiza, der in meiner Heimatstadt Halt gemacht hat. Ich ging dort mit einer guten Bekannten hin. Im Vorfeld dieses Abends hatte ein Mann, den ich aus meinem Wohnort und aus dem Business, das er führt, flüchtig kannte und der hin und wieder mit mir geflirtet hatte, bereits über Social Media mir gegenüber gekennzeichnet, dass er und seine vielen Freunde auch dort sein werden und er sich freue, mich dort zu sehen. Wir waren also gerade angekommen auf der Party und entdeckten ihn auch schon. Er war auf der emporgehobenen VIP-Area und da auch nur schwer zu übersehen. Es folgten dann, wie man es so kennt, hin und her geworfene Blicke während des Tanzens und so weiter. Und ich muss auch gestehen, dass ich mich absichtlich mit meiner Bekannten in die Nähe dieser VIP-Area und damit auch in seine Nähe bewegt habe. Es dauerte dann nicht lange, bis dieser Mann eindringlich auf die Security-Frau, die den Zugang zu dieser VIP-Area kontrollierte, eingeredet hat. Wir hatten zuvor schon gesehen, dass er für den ein oder anderen Bekannten von ihm wohl vergeblich versucht hatte, einen Zugang zu dieser VIP-Area zu ermöglichen. Doch dieses Mal redete er wirklich ambitioniert auf die Frau ein und zeigte auf mich, lächelte mich dabei an. Es war dann für mich klar erkennbar und dann auch hörbar, als er zu ihr sagte, diese Frau muss hier hochkommen, es muss sein. Es war wirklich eine längere und engagiertere Aktion von ihm mit der Security-Frau, die dann auch auf mich zukam und mir signalisierte, ich könne durchkommen, die mir ein VIP-Bändchen um den Arm legte und den Zugang ermöglichte. Mit schlechtem Gewissen schaute ich meine Bekannte an, fragte sie, ob es für sie okay sei, dass ich zumindest für gewisse Zeit dorthin gehe. Sie durfte ja nicht mit. Sie war aber einverstanden. Ich fühlte mich trotzdem schlecht und zugleich auch wahnsinnig gut. Auf der Empore angekommen, fand ich mich circa 3 Meter oberhalb der tanzenden Menge wieder. Links neben mir Phil Fultner persönlich an den Turntables. Neben ihm 2 in aufwendiger, hochwertiger Kostümierung mit riesigen Federn auf ihren Schultern auf Pulten tanzenden Models. Die elektronische Musik, die dröhnte so laut, die Menschen dort um mich herum tanzten so begeistert, dass auch ich schnell in so ein Erleben von Ekstase geriet. Ich war vollkommen glücklich in diesem Moment und ausgelassen. Und das ganz ohne Drogen oder großartige Wirkung von Alkohol. Es dauerte zugegebenermaßen nicht lange, bis ich die Menschen, die unten tanzten, bemitleidete. Auf keinen Fall wollte ich zurück nach unten. Hier oben war ich umgeben von strahlenden, attraktiven, fremden Menschen, die mich sehr herzlich und als würde ich sie seit ewig kennen begrüßten und mich in ihren Club aufnahmen. Nun hatte mich der Mann, der mir den Zugang zu dieser wunderbaren Welt ermöglichte, aber nicht aus purer Selbstlosigkeit hierher eingeladen. Und es war mir auch sehr recht, ihm in dieser wunderbaren Atmosphäre schnell ein Stück näher kommen zu können, immer wieder von ihm angelächelt und sehr schnell auch in den Arm genommen zu werden. Zwischendurch verließ er, wie auch zuvor schon immer wieder, diese VIP-Area, rannte so ein bisschen wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die diversen anderen Areas, um seine Bekannten zu begrüßen. Seine Unruhe kam auch recht schnell gefühlsmäßig bei mir an, wurde für mich spürbar. Es entstand nun langsam so bei mir so ein gewisses Gefühl der Irritation. Zwar konnte ich während seiner Abwesenheitszeiten mit den anderen Menschen dort eine gute Zeit verbringen, doch war es seine Getriebenheit, die ich als unangenehm spürte. Ich wusste über ihn schon, dass er zum Zweck seiner Karriere, Förderung, er hatte sich auch international einen Namen gemacht, pausenlos arbeitete und ich hatte bildlich vor meinem Auge, dass dieser Mann wahrscheinlich nie zur Ruhe kommt und nur mit wenigen Stunden Schlaf am Tag durch dieses, durch sein auf der Erfolgsspur befindliches Leben galoppiert. Als er wieder zurückkam, flüsterte er mir ins Ohr und bekundete dabei seine Wertschätzung für meinen Körper. Auch das empfand ich kurzzeitig noch als angenehm, obwohl es so eine offensichtliche und auch genauso benannte Wertschätzung nur eines Teils meiner Person beinhaltete. Der Mann fasste mich nun mehr und mehr an, seine Berührungen wurden immer intimer. Dabei flüsterte er mir erneut ins Ohr, dass die richtige Party erst später bei ihm zu Hause stattfindet. Alle hier kämen dann mit und ich würde die einzige Person sein, die sein Apartment zuletzt verlassen würde. Der prominente Mann, dessen Wohnort öffentlich nicht bekannt war, der lud mich jetzt also zu sich nach Hause ein und gab mir auch noch zu verstehen, dass ich die Ehre habe, die auserwählte Person zu sein, die am längsten bei ihm bleiben dürfte. Wow. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich wieder richtig gut. Mehr und mehr kam aber dann schon das unangenehme Gefühl hinzu. Ich fühlte mich irgendwie unter Druck und mehr überhaupt nicht als Mensch, als ganzheitliche Person auf Augenhöhe behandelt, sondern wie ein reines Objekt. Ich versuchte dann, seine körperlichen Annäherungen ein Stück weit wieder auf Distanz zu halten und ein normales Gespräch mit ihm zu führen. Freundlich und in keinster Weise arrogant sagte ich ihm, dass ich mich für die Einladung bedanke, aber ich nicht die Frau für diese Dinge bin. Außerdem hatte ich aus irgendeinem Grund noch das Bedürfnis, ihm zu sagen, dass ich Psychologin bin. Ich wollte ihm wohl zeigen, dass er mich sozusagen falsch eingruppierte. Dabei spielt es aber natürlich gar keine Rolle, ob ich Psychologin, Kassiererin oder sonst wer bin, um innere Standards zu haben. Doch in der Welt eines Narzissten werden Menschen gruppiert in Wertigkeiten je nach Status und anderen Merkmalen. Ich spürte bei mir ganz deutlich, ich wollte nicht in der Welt dieses Narzissten bestehende geistige Gruppe von Frauen gelangen, die sich von einem solchen Mann als reines Objekt benutzen lassen. Trotz dessen, dass ich ihm das freundlich näher brachte, wurde er nun sehr plötzlich und zu meiner großen Überraschung von ein auf die andere Sekunde wütend und sagte mit lauter Stimme zu mir: "Es interessiert mich nicht, wer du bist und wie viele Diplome du hast. Ich bin", und sagte seinen prominenten Namen. Daraufhin wandte er sich von mir ab und scheinbar unberührt gut gelaunt seinen Bekannten zu, die er auch immer wieder überschwänglich in den Arm nahm und mit ihnen den zahlreichen Alkohol, den er getrunken hat, anstieß. Für einen kurzen Moment stiegen Tränen in meine Augen. Es spielte keine Rolle, dass ich sein unreifes Verhalten psychologisch einordnen und verstehen konnte. Trotzdem, als Frau und Mensch, war ich getroffen davon, dass mich jemand, wenn auch nur für so kurze Zeit, so offensichtlich als narzisstisches und sexualisiertes Objekt benutzt hat. Es war irgendwann 4.30 Uhr geworden. Die VIP-Area, in der ich trotz dieses unangenehmen Endes der Zusammenkunft mit diesem Mann bleiben durfte, hatte ich aber freiwillig verlassen. Und ich saß nun mit meiner Bekannten, müde vom vielen Tanzen, schon im Ausgangsbereich. Als wir gehen wollten, sah ich aus einigen Metern Entfernung ihn in seinem gehetzten Tempo anrauschen. Er lief an uns vorbei, hatte eine blonde Frau, die nicht mehr gerade laufen konnte, im Arm haltend. Während er mit ihr an uns vorbeizog, schaute er eine gefühlte Ewigkeit mit demselben arroganten Lachen, das er schon bei seinem kleinen Wutanfall zeigte, direkt in meine Augen. Extra eindringlich, extra lang. Wenn seine Augen in diesem Moment hätten sprechen können, hätte er gesagt: "Edgy Badgy" oder "Ich gehe niemals allein nach Hause, ich bekomme immer, was ich will. Du hast jetzt Pech gehabt." Kurz verspürte dann ich auch in mir einen kindischen Impuls, einfach Beifall zu klatschen, aber ich war einfach nur noch zu müde. Am nächsten Morgen bzw. Mittag wachte ich auf, zermatscht von so einer langen Tanznacht, und mit klebrigem Mascara in den Augen und auf meinem Gesicht, aber gleichzeitig so froh, mich in meinem eigenen warmen Bett wieder vorzufinden. Ich war noch etwas traurig, nicht wegen dieses Mannes, sondern darüber, von ihm wie ein reines Objekt behandelt worden zu sein, als narzisstisches und sexualisiertes Objekt. Ich fragte mich, wie leer und benutzt sich in diesem Moment wohl diese Frau fühlen musste, die mit ihm gegangen war. Einige Wochen danach traf ich ihn am helllichten Tag in seinem Business wieder. Ich hatte gehofft, ihn dort nicht anzutreffen, zumal es dort recht groß ist und er auch viel außerhalb der Stadt unterwegs ist. Er kam zu mir und tat so, als ob nichts geschehen wäre. Er war wieder übermäßig freundlich, wie gewohnt charmant und respektvoll zu mir. Ich verstand, es war ihm unangenehm, was passierte, er wollte sich aber keine Blöße geben und tat so, als wäre er wieder ganz der professionelle und selbstbewusste Mann, der er vorgibt zu sein. Immerhin war er wieder freundlich zu mir und musste mich auch nicht weiter abwerten. Narzissten sehen und behandeln andere Menschen wie Objekte, die dazu da sind, ihr instabiles Selbstwertgefühl zu stabilisieren und zu erhöhen. Die Bedürfnisse anderer Menschen sehen und beachten sie nur insoweit, wie es notwendig ist, um die Objekte für ihre eigenen Bedürfnisse gefügig zu machen. Und das war nur ein Abend bzw. eine Nacht für mich mit einem klassischen Narzissten. Nur für kurze Zeit wurde ich als Objekt benutzt, wie es mir in meinem Leben zuvor noch nie passiert war. Wenn Menschen aber in Beziehungen mit Narzissten oder Narzisstinnen gehen oder sich zwei Narzissten in eine Beziehung miteinander begeben, dann ergeben sich oft viel weitreichendere, destruktive oder auch krankmachende Konsequenzen. In dieser Folge heute wird es darum gehen, wie sich Narzissten in Beziehungen verhalten und wie sie sich selber erleben und wie generell narzisstische Beziehungen aussehen und strukturiert sind, als Folge dessen, basierend auf der letzten Folge, in der es um Narzissmus generell ging. Bitte hört euch aber auf keinen Fall nur diese Folge an, sondern auch die nächste Folge. Und in der geht es nämlich um den Kontrast zu narzisstischen Beziehungen, nämlich um das Gegenteil sozusagen oder um mehr als das Gegenteil, um gesunde Beziehungen. Was macht eigentlich eine gesunde Beziehung aus? Ein so immens wichtiges Thema. Und nach dieser etwas düsteren Folge unbedingt auch die andere anhören. Wenn ich im Folgenden immer von Narzissten spreche, dann spreche ich der Einfachheit halber von Narzissten und ich nehme die männliche Form, da tatsächlich die meisten grandiosen Narzissten einfach Männer sind. Und zum anderen meine ich damit dann Menschen, die sich auf einem pathologischen Spektrum bewegen zwischen Persönlichkeitsakzentuierung und Persönlichkeitsstörung. Das habe ich ja schon in der letzten Folge erklärt, dass das alles eine Frage des Ausmaßes ist und dass wir ja alle in uns dann narzisstische Bedürfnisse haben. Das setze ich einfach als gegeben voraus. Also im Folgenden spreche ich über pathologische Narzissten. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Thema Narzissmus in Beziehungen alle Menschen in irgendeinem Ausmaß auch irgendwo betrifft. Das Thema Narzissmus und narzisstische Beziehungen, beziehungsweise es wird häufig als toxische Beziehungen bezeichnet, ist ja in aller Munde und ein Riesenthema geworden. Narzissten gibt es auch an jeder Ecke und scheinbar werden wir alle immer auch narzisstischer. Und deswegen ist das ein Riesenthema. Und es soll daher auch nicht nur darum gehen, um sozusagen den Klassiker, dass sozusagen eine Person als Narzisst beschrieben wird und die andere Person immer der Gesunde ist, sondern es soll auch darum gehen, um Beziehungen, in der beide Personen auch narzisstische Merkmale haben und in der einfach narzisstische Dynamiken am Werk sind. Es spielt also für viele Menschen eine Rolle und wenn wir bei uns selber gewisse Muster erkennen, dann können wir dagegen angehen und diese Folgen sollen auch ein Stück weit dazu motivieren und deswegen habe ich gerade auch nochmal die andere Folge, die danach kommt, betont, in der es um den Kontrast geht, um den Ausstieg aus dieser narzisstischen Destruktivität, die eben ab einem gewissen Maße einfach nur schädlich ist. Und unsere Sehnsucht anzusehen und anzusprechen, unsere Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, eine gesunde und reife Beziehung zu führen. Und was macht das eigentlich aus und was ist der Unterschied zu diesem narzisstischen Wahnsinn? Warum ist das so wichtig, eine halbwegs zumindest gesunde Beziehung zu führen? Es gibt zahlreiche Studien darüber und eigentlich wissen wir es ja auch so, dass Beziehungen, also eine intime Beziehung, eine enge Bindung zu einem Menschen, der wichtigste Faktor im Leben ist für Zufriedenheit, Gesundheit, Glück, langes Leben und so weiter. Es ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir verstehen das oft nicht. Wir verstehen das nicht wirklich. Wir investieren so viel Arbeit in so viel Energie in unsere bezahlte Arbeit. Aber wir verstehen nicht, dass Beziehungen auch immer Arbeit sind. Sie sollten nicht zu viel Arbeit sein, aber sie sind auch Arbeit und wir gehen oft davon aus, dass sie automatisch nebenher laufen und uns nur Gutes tun, ohne dass wir viel dafür tun müssten. Und das ist nicht der Fall, insbesondere wenn wir in uns tiefere Wunden tragen, narzisstische Probleme haben, dann ist es natürlich insbesondere viel Arbeit. So, kommen wir jetzt aber zum Narzissten in Beziehungen. Vorab sei aber noch gesagt, dass Narzissten ganz unterschiedlich sein können. Sie haben zwar alle dieselbe Störung und dieselbe grundlegende Selbstwertstörung und daraus sich ergebende sehr ähnliche Kompensationsmechanismen, aber sie unterscheiden sich voneinander, genauso wie Menschen eben auch Individuen einfach sind. So gibt es auch ganz unterschiedliche Spielweisen, Spielarten und Erscheinungsbilder von Narzissten. Und an der Oberfläche gibt es durchaus Unterschiede. Und nicht jeder Narzisst hat jedes Merkmal und hat vielleicht das andere mehr als das andere, das eine mehr als das andere und so weiter. Narzissten nehmen andere Menschen als Objekte wahr. Und diese Objekte, die kategorisieren sie nach einem von ihnen wahrgenommenen Status. Sie kategorisieren Menschen in Menschen, die scheinbar über ihnen stehen und unter ihnen stehen. Es dreht sich in ihrem Leben quasi alles darum, ihre Selbstwertstörung zu regulieren. Sie behandeln andere Menschen als Objekte und manipulieren sie. Was heißt das eigentlich mit der Manipulation, von der immer so viele sprechen? Manipulation bedeutet einfach, dass sie bewusst oder auch im unbewussteren Maße die Bedürfnisse anderer Menschen nur beachten, um letztlich ihre eigenen Bedürfnisse oder ihr eigenes Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung befriedigen zu können. Die Partnerinnen, die sich Narzissten auswählen, können unterschiedlich sein. Auf den ersten Blick mag man denken, sie suchen sich Frauen aus, die natürlich auch wieder einen gewissen Status haben, den sie als begehrenswert empfinden oder der von anderen Menschen gesellschaftlich als hoch eingestuft ist, sozusagen. Also attraktive Frauen oder auch erfolgreiche Frauen. Das ist eine Möglichkeit und diese Frauen werden von Narzissten auch gewertschätzt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise als begehrte Objekte angesehen. Gleichzeitig kommt hier aber schon das erste Dilemma eines Narzissten zum Ausdruck, da er ja auch permanent mit Konkurrenz und Neidgefühlen beschäftigt ist und Angst haben muss, dass eine erfolgreiche Frau oder eine Frau, die mit sich selber irgendwo im Reinen ist, die gegroundet ist sozusagen, Konkurrenz für ihn ist und letztlich die große Angst des Narzissten verlassen und damit halt stark gekränkt zu werden, im Selbstwert ruiniert zu werden, sozusagen ausgesetzt wird. Deswegen tendieren Narzissten auch sehr oft dazu, sich Partnerinnen auszuwählen, die in irgendeiner Art und Weise eine Schwäche haben und die sie als schwach wahrnehmen, damit sie diesen Menschen kontrollieren können. Wir werden gleich noch darauf kommen, wieso Kontrolle so zentral ist für Narzissten. Sie suchen sich jemand aus, der irgendeine Schwäche hat. Da müssen sie sich selber nicht so minderwertig fühlen und können sich gleichzeitig auch noch eine häufige Strategie von Narzissten als Retter, als der starke Mann quasi präsentieren und inszenieren und darüber sehr viel narzisstische Zufuhr für sich generieren. Wen auch immer sie dann als Objekt, als geeignetes Objekt ihrer Wahl auswählen, als narzisstische Zufuhrquelle, so inszenieren sie eigentlich immer zu Beginn einer romantischen Beziehung das sogenannte Lovebombing. Ich nutze ganz gerne auch die populärpsychologischen Begriffe und führe die hier mit ein und bringe die in Zusammenhang mit psychologischem Verstehen. Also das Lovebombing, der Anfang einer Beziehung, der Narzisst idealisiert sein begehrtes Objekt sehr extrem und zeigt das entsprechend auch. Er tut alles für einen auf allen möglichen Ebenen. Er ist Meister der großen Gesten. Er sucht in seinem begehrten Objekt einen Spiegel und ist am Anfang bereit, alles dafür zu tun, diesen Spiegel auch narzisstisch wiederum zu füttern. Und Narzissten sind eben sehr häufig, nicht alle, aber sehr häufig sind sehr charmante Menschen, extrovertierte Menschen, die ein Charisma ausstrahlen und die auf den ersten Blick in der Lage sind, auf andere Menschen einen sehr guten Eindruck zu machen und andere Menschen um den Finger zu wickeln mit ihrem Charme und mit ihrem Witz und so weiter, mit ihrer ganzen Art und Weise. Und diese Idealisierung der anderen Person und das Lovebombing, das wird so oft als Manipulation beschrieben, in dem Sinne, dass ein Narzisst das immer bewusst strategisch einsetzt. Das mag sowas auch geben und es gibt sowas auch, aber ich glaube, häufiger ist es so, dass auch Narzissten tatsächlich verliebt sind, auch in dem Maße, und diese Idealisierung auch selber so spüren, weil es für sie eine Funktion erfüllt. Es ist übrigens auch bei allen Menschen, die verliebt sind, auch immer so. Im gewissen Maße kennen wir das alle. Verliebtsein ist eine narzisstische Zufuhrquelle höchsten Maßes. Dieser ganze Cocktail aus Bestätigung und so weiter und auch aus Idealisierung desjenigen, in den wir verliebt sind, an dessen Seite wir sein dürfen, erhöht unser Selbstwertgefühl. Und bei Narzissten ist das alles nochmal eine Nummer größer. Es ist alles nochmal mehr und übertrieben. Ja, diese vielen Gesten und das alles, was getan wird, das führt beim Narzissten dazu, dass er sich selber auch als höherwertig erleben kann, wenn er an der Seite einer von ihm idealisierten Partnerin sein kann. Es geht aber nichtsdestotrotz dabei nicht wirklich um die Person. Die Person, die er idealisiert, wird ja nicht als die eigentliche Person gesehen, sondern er idealisiert die Person so sehr, dass er auch unangenehme Anteile dieses Menschen übersieht und die passen auch nicht in sein idealisiertes perfektionistisches Konzept der Person. Beim idealisierten Objekt, beim anderen Menschen, führt dieses Lovebombing natürlich dazu, dass wir uns dadurch sehr gut fühlen, dass wir in unserem Selbstwert total bestätigt werden und dass wir das Gefühl haben, ein sehr starkes Gefühl der Verbundenheit mit dieser Person, die ja all unsere Bedürfnisse scheinbar lesen und erfüllen kann. Es kann theoretisch jeder Mensch Opfer in Anführungsstrichen von Narzissten werden und von ihrem Lovebombing, weil es einfach eine narzisstische Verführung für jeden Menschen ist, so ein tolles Verhalten zu erleben zu können. Aber bevorzugt werden natürlich Menschen, die irgendeine Form von Problematik haben, grundsätzlich auch im Selbstwert oder vielleicht auch eine schlechte Zeit haben, viel anfälliger für so eine Art von narzisstischer Zufuhr, die sie vom Narzissten am Anfang so erhalten. Und diese Phase, die ist eben nur von kurzer Dauer. Sie ist natürlich bei allen Verliebten nicht von ewiger Dauer, aber sie ist insbesondere in diesen narzisstischen Beziehungen nur von kurzer Dauer. Und es entwickelt sich dann mehr und mehr schleichend eine andere Situation. Die kann unterschiedlich aussehen. Es gibt da eben, wie ich schon gesagt habe, kein einheitliches Bild, je nachdem, wie stark gestört der Narzisst auch ist und wie seine Mechanismen aussehen. Da gibt es Unterschiede. Was aber allen gemein ist, ist, dass in einer Beziehung mit einem Narzissten mehr und mehr irgendwann die Bedürfnisse des anderen keine Rolle mehr spielen, sondern dass es dann nur noch um die Bedürfnisse des Narzissten geht. Das ist natürlich, es wird getarnt und so weiter, aber letztlich ist es das, wenn man sich das anschaut, stellt sich das so heraus. Das kann ganz offensichtlich sein, dass ein klassischer Narzisst einfach immer nur von seinen Themen und seinen Problemen spricht und die Frau an der Seite ist einfach da, sich das alles anzuhören. Und ist auch da an der Seite für die Fassade nach außen und als eine Art Stabilisierungsfaktor. Das ist insbesondere bei so ja beruflich erfolgreichen Narzissten, die bekommen ja auch ganz viel narzisstische Zufuhr in ihrem Beruf. Also wenn sie da erfolgreich sind, dann haben sie oft einfach eine Frau als Objekt irgendwie nebenbei, die nicht weiter so von Relevanz ist, die auch nicht als Person gesehen wird. Wenn aber Narzissten beruflich nicht erfolgreich sind oder auch sonst im Leben nicht so und wenn die narzisstische Störung stärker ausgeprägt ist, dann kann es sein, dass sie mehr auf die Beziehung fokussieren und dass sich die ganze narzisstische Destruktivität dann innerhalb der Beziehung sehr stark manifestiert. Also dass für sie die Beziehung in dem Moment das Wichtigste ist und nicht die Karriere, weil sie haben schlichtweg keine Karriere oder so. Und genau dann, also von diesen Beziehungen spreche ich jetzt im Folgenden mehr, genau dann ist es so, dass Narzissten darauf angewiesen sind, in einer Beziehung ein hohes Maß an Kontrolle herzustellen. Also Narzissten sind wirkliche Kontrollfreaks. Sie versuchen alles zu kontrollieren und zwar, weil sie so grundlegend davor Angst haben müssen, Kontrolle über denjenigen zu verlieren und über dessen Zuwendung letztlich und letztlich so viel Angst davor haben, verlassen zu werden. Weil, wenn sie verlassen werden, ist es für sie eine immense Selbstwertkränkung. Es ist für alle Menschen eine Selbstwertkränkung, verlassen zu werden. Für Narzissten ist es fast kaum aushaltbar. Es gibt deswegen sogar Narzissten, die, wenn es zur Trennung kommt, die antizipieren können, ob der andere sich trennen möchte und die Trennung einfach vorwegnehmen, weil das für sie dann irgendwie in ihrer Fähigkeit, die Realität so zu verzerren, wie es in ihr Selbstbild passt, für sie erträglicher ist. Und genau aus diesem Grund, aufgrund dieser Angst versuchen sie nicht nur die Kontrolle maximal herzustellen, sondern sie versuchen auch eine Abhängigkeit in der Beziehung herzustellen. Das passt auch wieder zu dem Muster, das ich am Anfang schon genannt habe, wenn es um die Auswahl der entsprechenden Person geht. Wenn man sich jemand sucht, der eine Schwäche hat, in irgendeiner Art und Weise, der zum Beispiel finanziell abhängig ist, gemacht werden kann oder aufgrund von gesundheitlichen Gründen abhängig gemacht werden kann, dann ist das für sie natürlich eine gute Möglichkeit. Sie versuchen, Abhängigkeit herzustellen als scheinbare Sicherheit, um sich zu schützen vor Kränkung und davor verlassen zu werden. Ein weiteres von den ganz grundlegenden Problemen von Narzissten in Beziehungen ist natürlich ihre hohe Kränkbarkeit aufgrund des instabilen Selbstwertgefühls. Und jede auch noch so kleine Meinungsverschiedenheit oder Abgrenzung, Nein sagen oder einfach nur, dass der andere vielleicht Zeit mit anderen Menschen verbringt, kann je nach Störungsgrad für den Narzissten schon eine Bedrohung und Kränkung darstellen. Und es wird auch nicht toleriert, dass Konflikte können nicht ausgetragen werden. Konflikte können nicht auf erwachsene Art und Weise behandelt werden, weil Konflikte führen zu Kränkungen. Man fühlt sich angegriffen. Man kann sich nicht in den anderen in dem Sinne reinversetzen, weil man sich direkt angegriffen fühlt. Und dabei sind sie halt unfähig, eigene Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung in einem reifen, erwachsenen Sinne, auch für die Dinge, die schief laufen, die sie selber falsch machen. Sie können sich selber nicht kritisch sehen und auch nicht selbstkritisch vor anderen zeigen. Schuld sind immer die anderen. Sie sind auch unfähig, sich zu entschuldigen. Und das ist natürlich in einer Beziehung quasi ein großes Hindernis, weil der andere sich dann quasi immer anpassen und unterordnen muss und eigene Bedürfnisse komplett zurückstellen muss. Und als Gegenüber fühlt man sich dann in einer solchen Beziehung confused und nicht sicher, ständig in Angst und Unruhe, Angst, den Narzissten zu verletzen, zu verärgern und letztlich zu verlieren. Wenn sie kritisiert werden, in Anführungsstrichen, also das kann schon ausreichen, dass dann der andere seine Bedürfnisse äußert, verletzt zu sein oder so, dann reagieren sie mit der typischen narzisstischen Wut. Also bei Kränkung folgt die narzisstische Wut, die auch alle möglichen Grade annehmen kann, natürlich auch bis zum schlimmsten Fall, bis zur körperlichen Gewalt, die auch dadurch zu erklären ist, durch Kränkungserleben eines Narzissten. Wenn der Störungsgrad eines Narzissten recht hoch ist, dann finden wir auch das Phänomen vor, dass sie sehr, sehr viel lügen. Das Lügen ist wirklich schon ein Phänomen, das wir vorfinden, wenn die narzisstische Störung schwerer ausgeprägt ist. Warum lügen Narzissten? Zum einen muss man sagen, also bei vielen Narzissten ist es schon zur Gewohnheit geworden. Auch das ist wieder ein Zeichen für einen höheren Störungsgrad. Sie merken das gar nicht mehr wirklich. Sie lügen manchmal auch wirklich bei Dingen, wo man denkt, das ist doch jetzt wirklich eindeutig. Also da Das sind quasi Fakten, das liegt doch auf dem Tisch. Auch da ist es ihnen dann noch möglich, wie gesagt, wenn die Störung echt tiefer liegt, das noch so umzudeuten. Warum? Weil sie sich jeglichen Konflikten entziehen wollen, weil sie keinerlei Verantwortung für einen Fehler, irgendetwas übernehmen wollen, lügen sie. Sie lügen natürlich auch in erster Linie. Die ganze andere Lügerei basiert natürlich schon auf der Selbsttäuschung, auf der ganzen Fassade, auf dem falschen Selbst. Sie lügen, indem sie hochstapeln. Also wenn sie keine wirklichen eigenen Leistungen vorweisen können oder wenn sie so narzisstisch sind, dann stellen sie sich immer als jemand dar, der sie nicht sind. Sie stellen sich immer als erfolgreicher und was weiß ich nicht was da. Auch wenn das nicht der Realität entspricht. Sie lügen letztlich, um ihr Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung wieder zu regulieren. Des Weiteren haben sie gleichzeitig durch die vielen Lügen auch die Möglichkeit, den anderen auf Distanz zu halten. Auch das ist ein Merkmal von insbesondere schwerer gestörten Narzissten, dass sie keine wirkliche Nähe herstellen können. Sie halten dann andere auf Distanz, indem sie gar nicht wirklich preisgeben oder zeigen, wer sie eigentlich sind. Man weiß dann auch nicht wirklich, wer ist die Person, wenn so viele Lügen im Spiel sind. Lügen und Geheimnistuereien und das führt dazu, dass der andere auf Distanz gehalten wird. Ja, sie lügen schlichtweg, weil sie die Fehler, die sie machen, verbergen müssen. Es ist auch damit zu rechnen, dass die allermeisten Narzissten in einer Beziehung nicht treu sein werden. Sie müssen fremdgehen, weil ihnen die narzisstische Zufuhr von einer Frau nicht ausreichen wird auf Dauer. Das ist nicht vereinbar mit ihrem dauerhaft hohen narzisstischen Bedürfnis. Und es gibt auch einige Narzissten, die schon nach kurzer Zeit gelangweilt von ihrem Objekt sind, die ihr Objekt erst narzisstisch so voll ausgesogen haben sozusagen und dann wird das Objekt auch entsorgt. Es muss einfach ein neues her, es muss eine neue Zufuhrquelle her. Das Alte ist dann nicht mehr begehrenswert genug. Sie lügen wohl auch ganz bewusst, aber vor allen Dingen belügen sie sich auch selbst und täuschen sich selbst. Sie sind nicht in der Lage, sich der schmerzlichen Realität auszusetzen. Sie leben in einer Blase und verstehen auch nicht, dass sie sich selber letztlich nur dadurch schaden. Sie verstehen nicht, dass sie langfristig gesehen das auf Lügen und Betrug, auf Selbstbetrug und auf Fremdbetrug langfristig gar nichts Gutes und gar nichts Gesundes basieren kann. Sie flüchten sich immer wieder von einer Lüge in die andere und wie gesagt, oft ist es auch so automatisiert, dass sie es gar nicht mehr selber merken und sie verstehen nicht den Zusammenhang zwischen ihrem kontinuierlichen Selbst- und Fremdbetrug und dem häufigen Scheitern, das sie im Leben erleben, auf dieser Basis. Sie erzählen oft auch Geschichten über sich, traurige Geschichten. Sie inszenieren sich als Opfer, sie erzählen traurige Geschichten über sich, ihre Vergangenheit, über ihr Leben, die so auch nicht der Realität entsprechen, die auch erfunden sind, zumindest in Teilen, und die oft wichtige Details weglassen. Sie machen das, damit sie mit ihrem scheinbar, mit ihrem unangenehmen Verhalten, also mit, wenn es Konflikte gibt, ja, sich dafür zu rechtfertigen oder sich vor allen Dingen zu rechtfertigen für Misserfolge, denn daran sind die anderen schuld. Daran sind irgendwelche Ex-Freundinnen oder sonstige Personen schuld, die ihnen nur Böses gewollt haben oder ihnen das Leben versaut haben. Sie selber tragen daran keine oder wenig Verantwortung in ihrer Wahrnehmung. Also sie erzählen solche Geschichten für Ausreden, ja, für peinliche, beschämende Situationen. Es ist immer einfacher, sich als Opfer darzustellen und dann ist man quasi auch nicht schuld. Und sie wollen auch Unterstützung, häufig wollen sie Unterstützung anfordern für ihre großen Träume, die sie ja oft haben, für ihre Visionen. Ja, sie können völlig pleite sein und trotzdem irgendwo die Vision haben oder sogar daran glauben, dass sie bald Millionär sind durch ein bestimmtes Projekt, aber auch etwas, das ja, das muss dann etwas, wieder was Großartiges sein. Es ist nicht durch beständige Arbeit oder so, sondern durch etwas, was mit wenig Aufwand zu erreichen ist. Oder manche sind auch, manche, es kommt immer drauf an, da gibt es Unterschiede, manche sind auch bereit, Arbeit zu investieren, aber sie haben trotzdem, es ist immer wieder diese Diskrepanz zwischen der Realität und zwischen ihrer Selbstwahrnehmung. Sie haben keine realistische Selbstwahrnehmung und sie überschätzen sich und sie unterschätzen das, was realistisch notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Und klassisch sind ja auch diese Geschichten von Frauen, die ihre Männer finanziell unterstützen und die durch Narzissten in den finanziellen Ruin getrieben wurden. Man gibt halt Geld. Und klassisch ist eben diese Geschichte, dass Frauen, ich kenne so eine Frau, die mir davon berichtet, ihren narzisstischen Mann zu unterstützen, finanziell mittlerweile nicht mehr, weil er eben den großen Traum hat von der Selbstständigkeit und vom Erfolg. Und wenn sie ihn nicht finanziell unterstützt, wirft er ihr vor, dass sie nicht an ihn glaubt, obwohl er schon x-mal gescheitert ist, Schulden gemacht hat und so weiter. Dann wirft er ihr das vor. Und wo wir gerade beim Thema Finanzen sind, so ist es auch auffällig, dass bei Menschen, die eben wirklich stärker narzisstisch drauf sind, finanzielle Probleme einfach entstehen. Die entstehen dadurch, dass eben, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Diskrepanz besteht zwischen, dass einfach keine gute Realitätswahrnehmung da ist, dass sie in ihrer Blase der Selbsttäuschung leben und dass sie natürlich aufgrund des narzisstischen Bedürfnisses dass sie sich teure Dinge kaufen, auch wenn sie nicht leisten können, kaufen, leasen, was auch immer, teure Autos oder irgendwelche anderen Exquisiten oder Hotels, mit denen sie sich präsentieren können nach außen, ja, als Statussymbole einfach, ganz banal, dadurch, dass sie sich dann ihrer finanziellen Verantwortung entziehen und immer weglaufen. Immer weglaufen ist sowieso das Zentrale von Narzissten, die derart ausgeprägt narzisstisch sind. Immer wieder dieses sich nicht der Verantwortung stellen. Dadurch stehen sie dann nicht für mögliche Schulden zum Beispiel gerade, sondern häufen auf, entziehen sich, machen sich lieber nicht auffindbar und unsichtbar, anstatt erwachsene Verantwortung zu übernehmen. Und so laufen sie immer und immer wieder von ihren Problemen weg, von ihrer erwachsenen Verantwortung und flüchten. Es gibt noch weitere typische Beziehungsmuster von Narzissten neben dem ganz klassischen, was ich schon geschildert habe, neben der Kontrolle und Abhängigkeit herzustellen und weitere Manipulationen, die stattfinden. Es gibt das Ghosting zum Beispiel. Ghosting ist ja auch in aller Munde. Ich habe da letztens noch mal eine ganz sachliche Beschreibung einer Kollegin gelesen. Ghosting bedeutet, die Kommunikation und die Verbindung mit dem anderen wird unterbrochen. Oder es werden unehrliche Erklärungen für diesen Rückzug gegeben, oder der andere wird komplett ignoriert. Letztlich halt ein sehr unreifes, kindisches Verhalten, das verschiedene Ursachen bei Narzissten haben kann. Klassischerweise wollen sie einfach Konflikte vermeiden. Oder es kann aber auch eine Manipulationsstrategie sein, letztlich jemandem die kalte Schulter zu zeigen sozusagen oder auch der unbewusste Versuch zu bestrafen oder sie entziehen sich einer unangenehmen Situation, einer Kränkungssituation. Also viele Gründe, die das haben kann. Dann gibt es noch das sogenannte Gaslighting, eine emotionale Manipulation, die auch schon ihresgleichen sucht, die wirklich schon auf schwerere Störungsgrade hinweist. Das ist, wenn sozusagen die Emotion und die Realität des anderen abgesprochen wird. Das kann auch verschiedene Grade annehmen von einfach, dass die Gefühle des anderen werden nicht als gültig, nicht als valide akzeptiert, wie es in einer gesunden Beziehung der Fall wäre, dass man es akzeptiert, dass das Gefühl da ist und darüber spricht. Es wird dann gesagt, sei nicht so sensibel oder es wird pathologisiert, das Gefühl des anderen, bis hin Gaslighting dazu, dass gesagt wird, das und das stimmt nicht, das hast du dir eingebildet, das habe ich gar nicht gemacht, das ist so nicht passiert. Das ist schon eine hohe Form der Manipulation. Dann gibt es noch das sogenannte Future Faking, das ist auch ganz eng verbunden mit dieser Lovebombing-Phase. Also es werden viele Versprechungen gemacht und Zukunftsbilder aufgebaut. Also wie gesagt, in dieser Lovebombing-Phase geht das alles sehr schnell und intensiv und es kann vorkommen, dass in dieser kurzen Zeit schon Heiratsversprechungen und so weiter gemacht werden, dass von Familie die Rede ist. Aber auch im Kleineren, also im Alltag, wenn ein Narzisst sagt, ich rufe dich später an zum Beispiel oder irgendeine andere Verabredung macht, die er oft dann nicht einhält, warum auch immer er sie nicht einhält, weil dann hatte er doch zu arbeiten oder ist eingeschlafen oder was auch immer. Das ist auch ganz typisch, dass Versprechungen gemacht werden. Das ist dann wieder diese Täuschung und die Realität steht in deutlicher Diskrepanz dazu. Die Versprechen können oder wollen nicht eingehalten werden. Wenn es dann zu einer Trennung kommt, zu einer Beendigung einer Partnerschaft, dann muss man schon oft sagen, dass Narzissten sich eigentlich in der Regel nicht trennen, außer die, von denen ich vorhin gesprochen habe, die einfach nicht anders können, weil sie ihr Objekt so schnell ausgesaugt haben, dass es für sie narzisstisch gar nicht mehr nutzbar ist, dass ihnen schnell zu langweilig ist, dass sie schnell wieder neue narzisstische Zufuhr brauchen von einem neuen, jetzt begehrenswerten Objekt. Es gibt aber auch die Narzissten, bei denen das nicht so ausgeprägt ist, die mehr unter Verlustängsten leiden, weil sie ja eben so große Angst haben, durch verlassen werden, in ihrem Selbstwert komplett abzustürzen. Die trennen sich in der Regel nicht. Die versuchen, wie gesagt, diese Kontrolle herzustellen und denjenigen als haltgebenden Faktor auf jeden Fall als narzisstische Dauerzufuhrquelle zu halten. Wenn sie verlassen werden, dann ist es für sie so oder so eine Katastrophe, weil es ja eben eine narzisstische Kränkung großen Ausmaßes ist. Dann können Narzissten auch gefährlich werden durch diese narzisstische Kränkung und die daraus resultierende Wut. Stalking-Phänomene sind immer narzisstisch motiviert, sind immer durch diese Kränkung motiviert und dadurch, dass das nicht akzeptiert werden kann, dieser Schmerz. Und weil unbewusst der Narzisst auch seine Partnerin als Besitz auffasst und einfach das nicht akzeptieren kann, kommen dann auch Stalking- und Bedrohungsphänomene zustande. Manche verfügen aber auch in Anführungsstrichen über die Fähigkeit, in einen Egalmodus zu schalten, also das Objekt quasi zu neutralisieren, so als ob keine intime Bindung mit Gefühlen bestanden hätte. Sie verfügen dann über den Mechanismus, Objekt, ja, wird wirklich wie ein Objekt entsorgt, wie Müll weggeschmissen sozusagen. Das ist dann ihre einzige Möglichkeit, mit Trennung umzugehen. Wie auch immer sie es machen, sie gehen nicht auf eine gesunde, reife Art mit Trennung um. Sie müssen auch die schmerzhaften Gefühle, die damit verbunden sind, natürlich abwehren, verdrängen, zum Beispiel durch diesen Scheiß-Egal-Mechanismus oder auch durch das bekannte narzisstische Phänomen der Abwertung, indem sie dann eben ihre Partnerin abwerten und die Realitäten, wie sie es ja immer tun, total verzerrt wahrnehmen und umdeuten. Also sich selber quasi einreden. Der Mensch ist erstens daran schuld, dass die Beziehung gescheitert ist oder hat die und die Fehler, war sowieso nicht so gut, war sowieso nicht richtig, hätte mir wieder großen Schaden zugefügt und so weiter. Also Fremdbeschuldigung, Fremdabwertung und diese ganzen unechten Verdrängungsmechanismen, die einfach nicht ermöglichen, sich wirklich mit dem Wahren und mit der Realität sozusagen emotional auseinanderzusetzen. Und alles, was verdrängt und abgewehrt wird, wird natürlich nicht emotional gelöst, sondern bleibt weiter bestehen und arbeitet weiter im Unbewussten und kommt sowieso irgendwann wieder durch. Also das sind natürlich ganz ungesunde Arten, mit Trennung umzugehen, Wohingegen, wenn man in einer schmerzhaften Trennung sich wirklich auseinandersetzt und die emotional auch durchlebt, die einzige Chance hat, auf gesunde Art und Weise sozusagen irgendwann damit auch abzuschließen. Das können Narzissten in der Regel nicht. Sie greifen halt zu ihren Mechanismen, die einfach dazu dienen sollen, diese schmerzhaften Gefühle und den Selbstwertabsturz in Schach zu halten, um einfach psychisch überlebensfähig weiter sein zu können. Halber habe ich jetzt von einem Narzissten gesprochen. Und es ist auch oft so, dass wir bei dem ganzen Thema, das ja wirklich so populär ist und worüber so viel gesprochen wird, weil es scheinbar nicht wenige solche Beziehungen gibt, meistens immer davon gesprochen wird, dass ein Partner narzisstisch gestört ist und der andere ist quasi der Normale. Die Frage ist natürlich, also zu einer Beziehung gehören ja immer zwei Menschen. Und was damit normal bezeichnet wird, ist in der Tat so, dass es dann häufig die Konstellation ist, dass die Frauen nicht in dem Sinne narzisstisch sind, wie der Narzisst sich verhält, aber dass sie auch eine Selbstwertstörung haben natürlich, die sie überhaupt anfällig macht dafür und die überhaupt auch die Basis dafür ist, so mit sich umgehen zu lassen über einen längeren Zeitraum. Natürlich tut auch das, was man durch den Narzissten erlebt, die ganze Dynamik und so weiter, zieht einen auch in diesen Strudel. Aber in der Regel trifft es auf eine Persönlichkeit, die auch ihre Probleme hat sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Beziehungen zwischen, ich sag mal ganz vereinfacht, mit zwei Narzissten. Die weibliche Form des Narzissmus wird meistens als Borderline bzw. emotional instabil eher dann eingeordnet, weil die narzisstischen Störungen von Frauen sich an der Oberfläche zumindest in Teilen häufig anders nochmal darstellen als bei Männern, aber nicht unbedingt. Es gibt auch Frauen, die auch diese klassischen narzisstischen Mechanismen haben. Und wenn zwei, vereinfacht gesagt, Narzissten in einer Beziehung aufeinandertreffen, also zwei Menschen, die ganz ähnlich verwundet sind, die eigentlich Verständnis füreinander haben müssten, verstehen aber überhaupt nicht, was da abläuft und was sie sich da antun, verstehen gar nicht, was die Wurzel ist sozusagen, finden sich aber in einem Dauermachtkampf sozusagen wieder. Es ist im Prinzip darum, es geht darum, immer zu gucken, wer hat eigentlich die Oberhand. Also sie versuchen sich narzisstisch gegenseitig immer zu übertrumpfen. Und wer hat eigentlich die Zügel in der Hand? Wer hat mehr Kontrolle sozusagen? Und sie sind eben beide permanent aufgrund ihrer hohen Kränkbarkeit und Verlustängste permanent verletzen sie sich gegenseitig, sind verletzt und so weiter, beschuldigen sich und es entstehen daraus Teufelskreise bzw. Abwärtsspiralen. Das kann auch entstehen, wenn einer der beiden, wenn die Frau mehr borderlineig ist und sozusagen mehr so diese Verlustängste im Vordergrund stehen und mehr auch das Klammern und auf dieses Klammern, sag ich mal, der klassische Narzisst durch noch mehr Vermeidung von Nähe, der sich ja eh nicht auf wirkliche Nähe einlassen kann, reagiert und das wieder zu diesem Teufelskreis führt. Ne? Auf mehr Distanzierung folgt mehr Klammern und Vorwürflichkeit, folgt mehr Distanzierung und so weiter. Also es ist ein totaler Abwärtsstrudel. Es geht in diesen Beziehungen ums Ego, ne? Es geht um die Selbstwertthema. Es ist nicht so, dass man in der Lage wäre, sich wirklich als Personen zu begegnen und zu sehen und wirklich die Bedürfnisse des anderen zu sehen, sich einzufühlen und so weiter. Es ist nichts, was wirklich in die Tiefe geht. Es werden Spielchen gespielt und es ist eine Nähe-Distanz-Regulierungsstörung und oft diese On-Off-Geschichten letztlich. Ja, es besteht aber gleichzeitig diese emotionale Abhängigkeit voneinander, es kann nicht mit und es kann nicht ohne den anderen. Und das ist quasi das, was auch immer als toxische Beziehung beschrieben wird. Und das basiert auf diesen narzisstischen bzw. emotional instabilen Störungen. Es handelt sich um zwei Kinder im Prinzip, die da durchkommen, um zwei sehr verwundete Kinder, die in ihrer Biografie so einigen psychischen Schmerz erleben mussten und die sich darüber wenig bis gar nicht bewusst sind und diesen ganzen Mist und diesen ganzen Kladratsch aus ihrer Kindheit übertragen auf den anderen und auf die Beziehung und reinszenieren und eigentlich sich nach was ganz anderem sehnen, aber wenn sie keine Einsicht in ihre destruktiven Dynamiken haben, das immer so weiter ausleben und niemals verstehen und unter dem Wiederholungszwang auch leiden. Also Narzissten übernehmen ja keine Verantwortung und sie lernen auch nicht aus ihren Fehlern. Sie, wenn was Beziehungen angeht, glauben sie, dass sie irgendwann Glück haben durch einen Menschen, der scheinbar mehr passt. Sie haben überhaupt gar keine Einsicht, dass sie immer wieder ihr destruktives Muster wiederholen, egal, mehr oder weniger egal, mit wem sie da zusammen sind. Sie wiederholen es immer und immer wieder, solange sie sich nicht verändern. Und das ist das große Problem bei wirklichen Narzissten, die ja aufgrund ihrer Selbsttäuschung, auf die sie so sehr angewiesen sind und die sie als Überlebensmechanismus für sich chronisch etabliert haben, für die wäre es einfach viel zu schmerzhaft und viel zu anstrengend und viel zu aufwendig, sich der Realität zu stellen und diese ganzen Panzer und so weiter abzulegen. Aber nur darin bestünde ihre Möglichkeit, wirklich zu reflektieren und natürlich was zu ändern. Aber sie machen es nicht und sie wundern sich, warum sie immer wieder auf die Fresse fallen, sozusagen. Sie laufen weg vor der Realität und vor ihren Problemen. Jeder Narzisst hat auch gesunde Anteile in sich und oft so einen auch inneren Kampf. Und es kommen die gesunden Anteile durch und es kommt vor allen Dingen durch. Der eigentliche Wunsch oder die tiefe Sehnsucht des Narzissten ist ja eigentlich, als er selbst gesehen und geliebt zu werden, so wie jeder andere Mensch auch. Nur bei ihm ist es besonders ausgeprägt, das Bedürfnis, weil es in der Vergangenheit, in seiner Kindheit zu kurz gekommen ist. Nur dieses Bedürfnis wird durch die ganze Fassade versucht zu verdrängen und zu verbergen vor anderen Menschen aus der Überzeugung heraus, das sowieso nicht zu bekommen und aus der großen Angst davor, wieder verletzt und wieder zurückgewiesen zu werden. Was können wir von Narzissten lernen oder mitnehmen? Sicherlich ganz viel, aber am Ende der Folge und mit Ausblick auf die nächste Folge, in der es darum gehen soll, was macht eigentlich im Gegensatz eine gesunde Beziehung aus, der Lichtblick sozusagen aus dem Elend heraus, das prinzipiell allen Menschen möglich und offen steht, auch Narzissten, möchte ich nochmal besonders das Thema Objekt ansprechen, also diese Kerntatsache, dass besonders stark ausgeprägte Narzissten andere Menschen so sehr als Objekt wahrnehmen und auch behandeln. Was einfach bedeutet, dass sie glauben, dass Menschen austauschbar sind, dass sie Menschen auch wegwerfen wie ein Objekt, das man nicht mehr braucht. Und dazu muss man nochmal sagen, psychologisch gesehen ist es so, wir alle haben das in einem gewissen Maße. Für uns alle sind Menschen, mit denen wir zu tun haben, selbst unsere eigenen Kinder, unsere Freunde, alle Menschen haben einen gewissen Objektcharakter für uns, weil alle anderen Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben, erfüllen automatisch auch Funktionen für uns, die wir auch brauchen für unsere Bedürfniswelt. Es ist nur eben eine Frage des Ausmaßes. Und gesunde Menschen sind auch in der Lage, Personen ganzheitlich wahrzunehmen und auch mit deren eigenen Bedürfnissen wirklich zu sehen und auch darauf einzugehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass als ich noch jünger war, und ich bin viel gereist und beziehungsweise ich habe oft den Ort gewechselt, an dem ich gelebt habe, und damit einherging auch, dass ich Freundschaften nicht so aufrechterhalten konnte und nicht so stabilisieren konnte, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte und wie es auch besser für mich gewesen wäre. Und als ich noch jünger war, habe ich auch eher so den Gedanken gehabt, ja, Freunde kannst du überall finden. Du lernst ja überall Menschen kennen. Und das stimmt natürlich auch. Menschen sind im gewissen Maße, sind immer auch austauschbar. Aber ich habe damals einfach nicht verstanden und nicht erkannt, was der Wert von längerfristiger Bindung eigentlich ist. Und das ist, wenn wir Menschen, das, was Narzissten auch nicht verstehen, dass wenn sie Menschen entsorgen, man muss es wirklich so nennen bei stärker gestörten Narzissten, wenn sie Menschen entsorgen und einfach, sie verstehen nicht, dass das auch innerlich was mit ihnen macht. Weil wenn wir eine Bindung zu einer Person haben, dann ist die Bindung in unserem Inneren. Und wenn wir die Bindung so cutten, dann cutten wir auch was in uns selber durch. Wir schneiden uns ab von Bindung, die wir eigentlich brauchen. Und wir verstehen nicht, also beziehungsweise Narzissten verstehen nicht, dass wenn sie immer und immer wieder Bindungen abcutten und zum nächsten Objekt gehen, dass sie in ihrem Inneren noch mehr Verlassenheit und noch mehr innere Leere erzeugen, letztlich. Und das ist auch eben das, was wir alle auch ein Stück weit daraus lernen können oder sehen können, zu verstehen, dass Menschen einfach nicht im beliebigen Maße derart austauschbar sind. Wir alle kennen das durch Freundschaften zum Beispiel, die wir schon über längere Zeit jetzt haben, wie sehr auch solche Freundschaften sich mit der Zeit entwickeln und wie viel mehr Tiefe darin ist, wie viel mehr Verlässlichkeit darin ist, wie viel mehr wir auch irgendwie in schwierigen Situationen von unseren Freunden bekommen können, wenn wir schon eine längere Bindung an sie haben. Und das ist einfach so ein zentrales Merkmal von Narzissten, eines der zentralen ihrer Probleme und der Probleme, die sich für andere Menschen natürlich daraus ergeben. Dieser Objektcharakter, dieser ungesunde Objektcharakter, der einfach so nicht natürlich ist und unserem natürlichen Bindungsverhalten auch nicht entspricht. Ja, wie könnte ein Narzisst aus seinem ungesunden Beziehungsverhalten rauskommen oder zumindest es reduzieren und ein Stück weit mehr in ein gesünderes Muster kommen? Ja, die Voraussetzung dafür wäre eben diese Selbsterkenntnis und die kritische Selbstreflexion und die Fähigkeit zu verstehen, was mache ich da eigentlich? Ja, und auch ins Fühlen zu kommen, an einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich will das nicht mehr. Veränderung entsteht oft durch Leidensdruck, aber selbst bei gefallenen Narzissten, also Narzissten, die gescheitert sind, was das Äußere angeht, ja, die in ihrem Selbstwert komplett zusammengebrochen sind, dadurch, dass ihre ganzen Zufuhrquellen weggefallen sind, sie meinetwegen arbeitslos sind, was und eine Beziehung verloren haben, was man auch immer so verlieren kann im Leben, Geld, alles. Selbst bei Narzissten, die komplett am Boden liegen, ist es meistens so, dass es kein Umdenken gibt, sondern es wird wieder geflüchtet, es wird wieder das Glück im Außen gesucht. Also in der Veränderung von äußeren Faktoren, Arbeit und so weiter. Es wird keine innere Arbeit gemacht. Aber prinzipiell ist es eben so, dass die Möglichkeit für wirkliche Veränderung entsteht oft durch Leidensdruck und dadurch, dass man wirklich auch dahin kommt, zu spüren, das will ich nicht mehr. Ja. Wenn man an diesen Punkt kommt, zu erkennen, okay, ich habe jetzt wieder und wieder diese Erfahrung gemacht und immer dieser narzisstische Scheiß. Ich will das nicht mehr. Und stattdessen will ich das und das. Also eine Vision entwickelt, in dem Fall jetzt von Beziehung. Wie sieht eine gesunde Beziehung aus und wie möchte ich das eigentlich wirklich? Und diese Vision wirklich auch anzustreben und das andere, was ich immer und wieder erlebt habe und von dem ich vielleicht auch erkenne, dass zum Beispiel meine narzisstischen Mechanismen, die ich in Beziehungen anwende, zum Beispiel ein Elternteil von mir da zum Vorschein kommt. Und vielleicht zu kapieren, okay, überleg dir das doch mal, will ich wirklich mein Leben lang immer und immer wieder diesen destruktiven Elternteil in meinen Beziehungen ausleben? Das kann es doch auch nicht sein. Also ich schade mir ja selber damit. Ich schade mir, weil letztlich ist kein Narzisst der Welt wirklich glücklich. Es sind zutiefst unglückliche Menschen und sie zerstören ja auch immer wieder die Beziehungen und schaden sich dadurch selber. Und es ist doch, sie erfüllen die Definition von Wahnsinn. Sie tun immer wieder dasselbe, aber glauben, dass sich was ändert. Und das ist das Problem. Wenn wir nicht bereit sind und nicht wirklich motiviert sind, was an uns selber zu ändern, dann werden wir immer und immer wieder dasselbe sozusagen machen. Und das gilt natürlich auch für gesündere Menschen mit Beziehungsthematiken. Jeder Mensch bringt seine wunden Punkte mit in Beziehungen und seine Themen. Und daran kann man immer arbeiten und kann immer auch die Motivation entwickeln, weil nur so können wir etwas verändern. Und das ist der Ausblick auf die nächste Folge, in der es positiver zugeht und in der es darum geht, die Vision und das Bild einer gesunden Beziehung zu charakterisieren. In der Beschreibung für diese Folge habe ich noch ein paar YouTube-Videos verlinkt, die ich für gut finde zu dem Thema. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die gerne auch noch anschauen.